Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts der Salzburger Landeskliniken. Mein Name ist Wolfgang Fürweger. Heute geht es um ein heikles Thema, das aber gesellschaftlich unglaublich wichtig ist. Wir sprechen über Jugendkriminalität und kriminelle Jugendliche. Liest man die Tageszeitungen bzw. die großen Newsplattformen des Landes, dann gibt es fast keinen Tag ohne eine größere, spektakuläre Crime-Geschichte, in der der oder die Täter minderjährig sind. Seien es Raubüberfälle, Einbrüche, Sexualdelikte, extreme Fälle von Mobbing oder angekündigte bzw. wie im Fall von Graz leider tatsächlich durchgeführte Amokläufe. Fast möchte man sich fragen, wo leben wir eigentlich? Aber andererseits ist auch die Frage angebracht, ist es tatsächlich so schlimm? Entspricht das, was wir in der Zeitung oder im Internet lesen, auch der breiten Realität? Ist die Jugend heute per se krimineller als früher? Welche Rolle spielen dabei soziale Medien und aggressive Computerspiele wie Ego-Shooter? Welche Verantwortung haben wir als Gesellschaft zu diesem Thema? Also Fragen über Fragen. Und um hier Antworten zu finden, habe ich die Expertin zu diesem Thema in Österreich eingeladen, Professorin Belinda Plattner, die Leiterin unserer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Campus Christian-Doppler-Klinik. Werte Frau Professorin, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Danke.
Frau Professorin Plattner, ich habe erzählt, dass Sie an unserer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie die Leiterin sind. An Ihrer Abteilung werden viele unterschiedliche Gruppen von Kindern und Jugendlichen behandelt. Es geht zum Beispiel um Essstörungen, um Suchtverhalten und natürlich auch um psychiatrische Erkrankungen. Ihr Fachgebiet ist die forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie. Erst kürzlich sind Sie dazu ja auch sogar als Expertin ins Europäische Parlament eingeladen worden. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, was ist Kinder- und Jugendpsychiatrie im Zusammenhang mit forensischer Psychiatrie?
Ja, die Kinder- und Jugendforensik ist prinzipiell als grober Überbegriff jene Form der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sich mit rechtlichen Fragestellungen auseinandersetzt. Rechtliche Fragestellungen können weitreichend sein. Also es gibt auf der einen Seite zivilrechtliche Fragestellungen und strafrechtliche Fragestellungen. Im Zivilrecht geht es sehr stark um Obsorge und um diese Formen von Behandlung. Und im Strafrecht, in dem wir unseren Fokus haben, geht es auf der einen Seite um die Opfer, also die Begleitung von Opfern von Straftaten, die Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit von Opfern von Straftaten und jetzt noch einmal in meinem Bereich um die Täter von Straftaten und in dem Fall jetzt um Täter von Straftaten, die minderjährig sind.
Ganz oft wird ja am Stammtisch über die kriminellen Jugendlichen schwadroniert. Jetzt ist das ein sehr diffuser Begriff, der am Stammtisch verwendet wird. Wenn man aus Ihrer Sicht als Kinder- und Jugendpsychiaterin an das Thema rangeht, wo hören denn für Sie jugendliche Übermut und das Austesten von Grenzen auf und wo beginnt tatsächlich Kriminalität?
Genau, Studien zeigen ja, dass im Kindes- und Jugendalter, also insbesondere im Jugendalter, das Überschreiten von Grenzen auch etwas Normales ist. Und das ist auch Teil der Jugend, dass man Dinge ausprobiert, dass man Grenzen überschreitet, dass man phasenweise auch Dinge tut.
Vielleicht einmal ein Eis mitnimmt, ohne zu bezahlen.
Genau, dass man Dinge tut, die nicht korrekt sind und die nicht normgemäß sind. Jugendkriminalität ist definitiv was anderes. Das sind Jugendliche, die wiederholt, zumeist in hoher Häufigkeit oder in hoher Frequenz Straftaten begehen, die tatsächlich mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt stehen. Das heißt, Dinge verüben oder Taten verüben, die im Strafgesetzbuch als strafrechtlich relevant anerkannt werden. Und diese Taten zumeist auch in dem Wissen begehen, dass es sich dabei um eine Straftat handelt.
Wenn Sie sagen, wiederholt, von wie vielen Fällen sprechen wir da? Sind das zwei, drei oder Mehr.
Jugendlich, ja.
Ja. Nein, die Jugendlichen begehen diese Fälle. Sie haben gesagt, Jugendliche, die wiederholt Taten begehen.
Oft sehr häufig, 10, 15 nacheinander. Das sind oft so Serien von Delikten, die, wenn es einmal gelungen ist, damit davon zu kommen, natürlich auch dann immer wieder begangen werden, bis es dann zur Konsequenz kommt. Und selbst da fällt es vielen Jugendlichen dann wirklich schwer, den Schlussstrich zu ziehen und diese Konsequenz auch als solche zu verarbeiten, dass man sein Verhalten verändert.
Fällt man da in eine Art suchthaftes Verhalten rein als Jugendliche?
Ich weiß nicht, ob es sich um eine Sucht handelt, sondern eher um die Bestätigung des Egos. Da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also häufig sind Jugendliche oder zumeist, ich würde sagen zu 99%, entstammen jugendliche Straftäter sehr schwierigen psychosozialen Rahmenbedingungen, sind häufig Opfer von häuslicher Gewalt und emotionalem Missbrauch, sind häufig in der Schule nicht sehr erfolgreich, aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten marginalisiert, schließen sich dann in der Adoleszenz Gruppen an, wo sie über ihre Verhaltensauffälligkeiten positive Verstärkung bekommen können, indem sie da einfach als risikofreudiger, wilder, derjenige, der die wirklich krasse Sache macht, wahrgenommen werden. Und dadurch kommt es natürlich zu einer positiven Verstärkung von solchem Verhalten. Leider sind auch viele Jugendliche dabei, die tatsächlich Straftaten begehen müssen, um ihren Alltag finanziell zu bestreiten, die auch aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten bereits obdachlos sind. Das heißt, die zum Teil auch Delikte begehen, um tatsächlich ihren Alltag zu
Also
bestreiten im
klassische
Sinne von finanziell,
Beschaffungskriminalität, ja.
genau. Häufig eben auch Drogenkonsum dabei oder auch nicht. Genau, also, und dann kommt es einfach zu so einem eingeschliffenen Verhaltensmuster, wo das zur täglichen Norm gehört, sich innerhalb dieser Gruppe Straftaten anzuschließen.
Sie haben gesagt, dass die Jugendlichen aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten marginalisiert sind und vorher schon einiges erlebt haben. Das klingt eher so, als wenn es zuerst die Opfer werden oder Opfer von anderen und die dann eigentlich selbst zu Tätern werden. Ist das ein bisschen zu platt formuliert?
Nein, in mehreren Studien wurde auch gefunden, dass jugendliche Straftäter in der Schule, also ich rede jetzt von Volksschule, häufig zu denen gehört haben, die aus der Gruppe der anderen Kinder marginalisiert wurden.
Also ausgeschlossen quasi.
Richtig. Zum Teil, also ich spreche ja viel mit jugendlichen Straftätern. Sie kommen oft aus sehr armen Verhältnissen, das heißt, die Kleidung ist nicht entsprechend. Häufig sind die Eltern drogensüchtig oder psychisch erkrankt, das heißt, die Kinder werden ungepflegt zur Schule geschickt, nicht adäquat gepflegt, gekleidet, gewaschen oder auch mit Jause ausgestattet. Häufig ist es so, dass es wirklich dieses psychosoziale Defizit da noch sehr sichtbar ist. Und dass sie da oft sich als Opfer von Mobbing erlebt haben. Also fast alle erzählen das. Und dann irgendwann mit 12, 13, da kippt das dann. Da kriegen sie dann körperliche Stärke. Da sind ihre Verhaltensauffälligkeiten plötzlich das, was zählt. Also wo sie sich auch hervortun können. Dann können sie zurückschlagen und dann geht das einfach in die andere Richtung.
Sie haben ja auf dem Gebiet jugendliche Kriminalität und Jugendliche, die mit dem Strafgesetz in Konflikt kommen, schon mehr gesehen als die meisten anderen Menschen. Sie waren in Wien und in Zürich in den Jugendhaftanstalten als Psychiaterin tätig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Welche Formen der Jugendkriminalität unterscheiden Sie? Kann man das irgendwie einordnen?
Sicher gibt es verschiedenste Tätergruppen, wie bei den Erwachsenen auch. Also es sind sicher eine sehr distinkte und unterschiedliche Tätergruppe. Es sind einmal die Sexualstraftäter, also Jugendliche, die ausschließlich Sexualstraftaten begehen. Dann gibt es die große Gruppe der polydeliktischen Jugendlichen, die verschiedenste Delikte aus verschiedensten Gruppen begehen. Also Eigentumsdelikte plus Körperverletzungen, So ist so das klassische Portfolio vom Einbruch zum Diebstahl, zum Raub, zur Körperverletzung. Dann gibt es natürlich alle Jugendlichen aus dem Suchtmittelbereich, die nur Suchtmitteldelikte nach Suchtmittelgesetz begehen und auch Suchtmittel selbst konsumieren, also diese klassische Beschaffungskriminalität. Und dann gibt es natürlich jene, insbesondere medienwirksamen Fälle, die eine schwere Tat mit langer Vorbereitung, mit Beziehungscharakter begehen, so wie zum Beispiel ein Mord innerhalb der Familie oder eines bestimmten Systems.
Was kann denn Ihre Klinik oder was kann die Jugend- und Kinderpsychiatrie für diese Gruppen tun? Und vielleicht auch, was kann man auf keinen Fall tun? Also wo sozusagen sind die Grenzen auch von Ihnen gesetzt?
Unsere Grenzen sind dort gesetzt, wo der Jugendliche nicht möchte. So, ich kann einem Jugendlichen keine Veränderung, keine Beziehung, keine neuen Perspektiven, keine Ziele aufoktroyieren. Ich kann aber die Möglichkeit bieten, so etwas aufzugreifen, Themen aufzugreifen und in eine gute Richtung zu gehen, wenn der Jugendliche das möchte.
Wir sagen immer, der Jugendliche sind es tatsächlich hauptsächlich junge Burschen oder gibt es auch Mädels, mit denen Sie zu
Sind
tun
natürlich
haben?
hauptsächlich junge Burschen. Ich habe de facto auch mit einigen Mädels zu tun. Genau.
Gleicher Hintergrund.
Gleicher Hintergrund, meistens noch schwieriger, was Trauma betrifft, weil Mädchen häufig in der frühen Phase der Kriminalität Opfer von sexueller Ausbeutung werden durch ältere Personen. Also wenn sie die Sicherheit der Familie nicht haben oder verlieren, dann sind sehr häufig erwachsene Männer sofort bereit, diese Jugendlichen aufzunehmen und dann sexuell auszubeuten. Das heißt, ein Großteil der jugendlichen Frauen, die ich sehe, sind wirklich massivst traumatisiert.
Es ist ihm gesagt, Sie können nichts tun für Jugendliche, die nicht wollen. Was können Sie für die tun, die wollen? Oder wollen eigentlich die meisten?
Ja.
Also ja, die wollen.
Ja.
Und was können Sie für die tun?
Sehr individuell. Also prinzipiell die forensische Therapie zielt darauf ab, das Rückfallsrisiko zu senken. Das Rückfallsrisiko kann ich nur senken, wenn ich eine Entscheidung gegen straffälliges Verhalten treffe, mir bewusst bin, in welchen Situationen ich gefährdet wäre, eine erneute Straftat zu begehen, diese Situationen zu vermeiden, aus dem Wunsch heraus, die Straftat in weiterer Folge zu vermeiden. Ich muss Perspektiven schaffen, Träume und Wünsche validieren, anerkennen und versuchen, diese bestmöglichst umsetzen zu können. Das ist ganz interessant, weil natürlich wünscht sich der delinquente Jugendliche dasselbe wie ein nicht delinquenter Jugendlicher. Beziehung, Nähe, gewisse Statussymbole, Anerkennung in der Gesellschaft. Basis meist kein Schulabschluss, keine stabile Wohnsituation, sehr prekäre finanzielle Verhältnisse, sehr viel Perspektivenlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Und dann geht es einmal darum zu schauen, wie kann ich einen Weg finden, Hoffnung aufzubauen.
Häufig, glaube ich, kommen auch Schulden dazu, die teilweise auch auf Verurteilungen resultieren.
Meistens sehr, sehr hohe Schulden in die mehrere Zehntausender Zahl, weil strafrechtliche Delikte können ja nachher auch noch zivilrechtlichen Prozessen zugeordnet werden, in denen es dann um Schadenersatzklagen geht. Und da kann man wirklich sehr, sehr hohe Summen zustande.
Das schafft vermutlich nicht gerade eine gute Perspektive, wenn ich als Jugendlicher höre, ich bin die nächsten 35 Jahre damit beschäftigt, meine Dummheiten abzuzahlen.
Insbesondere, wenn man es nicht geschafft hat, die Schule zu besuchen. Weil wenn man sich anschaut, heutzutage wie ein funktionales Elternhaus, steckt sehr viel Energie hinein, die Kinder durch die Schule zu begleiten, bestmöglichst. sei es Nachhilfe, sei es Unterstützung der Eltern beim Lernen, sei es Aufsuchen von Lehrern beim Elternsprechtag. Das passiert ja bei den meisten Kindern, die ich sehe, nicht.
Wie oder wann werden Sie eigentlich tätig? Also wann wird oder wie wird ein junger Mann, eine junge Frau Ihre Patientin, Ihr Patient?
Also erstens bin ich einmal in der Woche in der Justizanstalt Puchurstein. Alle Jugendlichen, die dort in Haft sind, sind meine Patienten automatisch. Es sei denn, sie wollen dezidiert nicht mein Patient sein. Und dann gibt es die Möglichkeit der Zuweisung per Weisung durch das Landesgericht Salzburg.
Sie haben gesagt, die meisten wollen eigentlich Hilfe. Kam das schon vor, dass man gesagt hat, nein, ich will das nicht?
Definitiv.
Ja. Und dann einfach, da sind sie auch strikt und sagen, das hat keinen Sinn. Das bringt nichts.
Ja, also strikt, ich von meiner Seite bin nicht strikt, sondern die Grundhaltung ist ja immer, die Tür steht offen, du wirst akzeptiert, wie du bist. Ja, das heißt nicht, dass ich dein Verhalten, das du an den Tag gelegt hast, gutiere oder positiv bewerte, sondern ich bewerte es jetzt gar nicht, sondern wir starten an Tag X neu. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn sich jemand nach 3 Monaten überlegt, er möchte jetzt doch einen Termin haben, dass ich sage, nein, kann nicht mehr kommen. Aber ich würde mich nicht jemandem aufdrängen.
Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen über das Thema auch gesprochen. Sie haben eben erwähnt, die Lebenswelt von kriminellen Jugendlichen ist meistens komplett aus dem Ruder gelaufen. Dann gibt es sozusagen das, was man in der Gesellschaft als normale Familie bezeichnet. Und dann gibt es auch Jugendliche mit psychischen Problemen. So. Sie haben erwähnt, da gibt es gerade eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit dem beschäftigt, um versucht herauszufinden, wie denn diese Lebenswelten aussehen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, die Helena Gampe, eine Masterstudierende von der PLUS-Universität, beschäftigt sich gerade mit den Lebenswelten von Kindern ohne psychische Erkrankung und ohne straffälliges Verhalten, Lebenswelten mit psychisch Erkrankten und Lebenswelten von delinquenten Jugendlichen. Und da haben wir gesehen, dass insbesondere bei den delinquenten Jugendlichen eigentlich eine relativ eingeschränkte Weltsicht besteht, die reduziert ist auf Ehre, Familie, die sie aber nicht haben, aber den Wunsch danach, auch Perspektivenlosigkeit, auch letztlich eine gewisse Verzweiflung, die wir bei anderen Gruppen nicht in dem Ausmaß wahrgenommen haben. Also es ist eine sehr zentrierte Weltanschauung.
Das klingt auch irgendwie logisch, weil ich sehe mich am meisten nach dem, was ich nicht habe und was ich bei anderen sehe. Kann man das so sagen?
Ja, und es sind wenige Möglichkeiten dabei. Also sie benennen wenige Interessen, Auswege, Lebensmöglichkeiten, also das Potpourri an Möglichkeiten im Leben ist sehr, sehr eingeschränkt. Und das ist eigentlich relativ traurig für einen Jugendlichen, weil das ist auch bei den psychisch Erkrankten noch viel, viel größer und bei den gesunden Jugendlichen überhaupt sehr groß und bei den delinquenten Jugendlichen, da habe ich das Gefühl, da gibt es kaum Ideen, was kann ich aus einem Leben machen?
Wir haben vorher am Anfang schon erwähnt, dass eben sozusagen ein Stammtisch immer wieder auch im Zusammenhang mit Jugendkriminalität, mit den Computerspielen und den sozialen Netzwerken. Ja, ganz klar, wenn einer den ganzen Tag einen Ego-Shooter spielt, dann wird er kriminell. Was sagen Sie als Kinder- und Jugendpsychiaterin mit dem Schwerpunkt Forensik dazu?
Also der klassische polydelektische Jugendstraftäter interessiert sich nicht für den Computer, hat zumeist auch keinen Computer, hat auch keinen Zugang zum Computer und ist so lebhaft vom Charakter, um sich irgendwo hinzusetzen und Computer zu spielen. Das sind eigentlich Jugendliche, die die meiste Zeit draußen sind, herumgehen, irgendwelche Leute treffen, in Kontakt sind. Das Ego-Shooter-Thema, das bezieht sich eher auf diese spezifische Deliktform der Beziehungstat oder der geplanten Tat wie eines Amoklaufs oder einer Mordhandlung an einer bestimmten Person, wo ich mich desensitiviere und einfach das meine Hemmungen abbaue. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das in Zusammenhang mit der klassischen Jugendkriminalität unbedingt steht.
Die sind auf der Straße, weil es daheim nicht toll ist.
Genau, das sind ganz andere Täterkategorien. Also der Mord hat ja auch eine relativ geringe Basisrate. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mörder noch einen Mord begeht, ist ja relativ gering. Ein Mord passiert ja meistens oder so eine Amoktat in einer basierend auf eine bestimmte Konstellation, sei es eine Beziehungstat, die was mit der Familienkonstellation zu tun hat, oder eine Amoktat, die was mit einer Schulkonstellation wie in unserem Fall zu tun hat, wo der Täter eine Kränkung erfahren hat, die für ihn zu dem Schluss führt, dass er entweder die Kränkenden auslöschen muss oder sich selber auslöschen muss, also eine komplette Vernichtungsfantasie zur Ich-Stabilisierung.
Da steckt vermutlich auch oft Mobbing dahinter und da haben wir vorher darüber gesprochen, dass jugendliche Straftäter meist Opfer von Mobbing und nicht Täter sind.
Später wahrscheinlich Täter, so ab 12 oder ganz sicher Täter, aber gerade im Kindergarten, Volksschulalter. Und da schaue ich jetzt ganz besonders hin, ist auch eine ganz relativ rezente Erfahrung, dass ich da noch mehr nachfrage. Überrascht mich das, wie oft das thematisiert wird.
Das heißt, Mobbing ist etwas, das man eigentlich sehr ernst nehmen sollte, auch wenn es schon im Volksschulalter oder noch vor der Pubertät passiert.
Also um Jugendkriminalität möglichst gering zu halten, weil es wird immer Kriminelle geben und es hat auch immer Kriminelle gegeben. Das heißt, es gibt immer einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung, die Straftaten begeht. Aber um jugendkriminelle Entwicklungen so gering wie möglich zu halten, wäre es natürlich am allerklügsten, marginalisierte Kinder so früh wie möglich abzuholen, auch wenn sie Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die natürlich auch Ausdruck ihrer genetischen Belastung sind und auch häufig der toxischen Belastung in der Schwangerschaft, weil viele von den Jugendlichen, die ich sehe, haben zum Beispiel eine fetale Alkoholspektrumstörung.
Das heißt, die Mutter ist
Die Mutter hat
Alkoholikerin.
getrunken. Dadurch sind natürlich die Rahmenbedingungen für den Start ins Leben schon einmal sehr schlecht.
Da gibt es körperliche Beeinträchtigungen, vielleicht motorische Beeinträchtigungen, also
Ja, kognitive
ja.
Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere, dass man sich sehr schwer merken kann, wenn man bereits zu einem Thema zurechtgewiesen wurde, was oft zu einer Ablehnung durch die Lehrkraft auch noch führt, wo dann Mobbing letztlich oder toleriert wird, weil man selber das Kind ja auch sehr negativ erlebt. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel in unseren Breiten Menschen mit einem geringen sozioökonomischen Status eher auch adipös sind, weil sie sich schlecht ernähren.
Also
Das
krankhaft
heißt,
übergewichtig.
ja genau, das heißt, viele Jugendliche beschreiben auch, dass sie zu der Zeit ihrer Jugend krankhaft übergewichtig waren, weil es dann zu Hause ein Essverhalten gab, das nicht unbedingt zuträglich war. Also es sind verschiedenste Aspekte da. Und da genauer hinzuschauen und zu unterstützen, kann sicher viel bewirken. Und dann besteht natürlich noch die Hoffnung, dass wir was ändern können, wenn sie zu uns kommen. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich ein paar Jugendliche, auf die ich sehr stolz bin, die sehr viel schon geschafft haben, die jetzt schon in der Lehre sind, die versuchen, auf den richtigen Weg zu kommen.
Das heißt, es gibt sowas, wenn man das so sagen kann, einen Ausweg, ein Rezept, das Sie anwenden können. Würden Sie das auch uns verraten, was das Rezept ist?
Bindung
So
und
einfach?
Vertrauen in die
Ja.
Person, individuelle Wahrnehmung, dranbleiben, positive Verstärkung.
Das heißt, dann werden Sie teilweise zur Bezugsperson für diese jungen Menschen.
Flüchtigen Bezugsperson, ja, weil
Ja.
diese jungen Menschen binden meistens an niemanden mehr. Also die sind oft sehr bindungsgestört. Aber ja, solange man das anbieten darf, bietet man das an. Aber ein großer Fehler wäre auch zu erwarten, dass man etwas zurückbekommt.
Aber dafür sind Sie ja ausgebildet, um das zu wissen, dass es nicht so ist.
Ja, definitiv, aber es ist noch einmal, finde ich, eine Stufe schwieriger, weil es definitiv eine Gruppe von Patienten ist, wo man sich wirklich nicht erwarten kann, dass man im Nachhinein zumindest verbal die positive Verstärkung zurückbekommt oder man kann nur sehen, dass sich der Jugendliche gut entwickelt und wenn er sich dann plötzlich von heute auf morgen nicht mehr meldet, dann und es passt gut, dann muss das auch gut sein.
Frau Professorin Plattner, vielen Dank für diese eindrücklichen Einblicke in Ihre Arbeit, die wirklich nachdenklich machen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast. Mein Dank geht auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass Sie wieder dabei waren beim Podcast der Salzburger Landeskliniken. Wir haben noch viele weitere interessante Themen aus den Bereichen Gesundheitswissen, Arbeitsplatz, Krankenhaus, sowie Medizin und Forschung. Und wir haben natürlich unseren Neo-Podcast für die Eltern und Familien von frühgeborenen bzw. krankgeborenen Kindern. Hören Sie einfach rein, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Mir bleibt noch zu sagen, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, Ihr Wolfgang Fürlich.
Der Podcast der Salzburger Landeskliniken.